Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich mache alles, was ich mache, mit Herzblut. Und meine Familie merkt es auch, meine Frau merkt es, meine Kinder. Die spüren das und die wissen, okay, der Papa ist umtriebig, der braucht es. Und ich mache es ja auch im Endeffekt dann nicht nur für mich oder für unseren Betrieb, sondern natürlich auch für meine Frau und Kinder.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Genuss-Talk. Heute bin ich in Böblingen unterwegs, eigentlich bei so einem Tausendsasser, denn er ist nicht nur Koch, sondern er ist auch Jäger. Und ja, er hat sogar einen Spätzleautomat vorm Haus stehen. Ich bin bei Timo Böckle zu Besuch und seit fast 20 Jahren begeistert er auch unter anderem das SWR-Publikum ständig mit tollen Gerichten. Meistens etwas mit Wild, ist ja auch ziemlich naheliegend, wenn man auch Jäger ist. Und ja, er hat auch dieses Jahr noch was Spannendes vor. Im September gibt's nämlich auch noch mal ein neues Restaurant neben dem altehrwürdigen Reusenstein, das hier in Böblingen steht. Ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Hallo Timo.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, du stammst aus einer Metzgerfamilie ab und der Reusenstein, den gibt's ja auch schon ewig. Aber war das schon immer dann auch klar bei dir, dass du in diese Fußstapfen der Familie treten wirst?
Ja, also früher hat man sich über solche Dinge wenig Gedanken gemacht. Da hast du einfach abgeliefert und dann, da ist man dann irgendwie so reingerutscht. Ja. Ich war auch nicht so gerne in der Schule und habe dann gemerkt, okay, Kochen ist mein Ding und dann, warum nicht?
Aber hast natürlich dann auch irgendwann gemerkt, okay, ich mach's schon auch ein bisschen anders als die Generationen davor. Ne? Man muss ja auch sich immer wieder selbst neu erfinden. Ist das immer so einfach gewesen, auch wenn dann vielleicht noch die Generation davor mit im Betrieb war?
Nee, einfach ist es nicht. Ich denke mal, so ein Generationswechsel bringt immer so seine Probleme mit, ganz egal in welcher Branche. Aber ja, man muss beweglich sein. Die Zeiten ändern sich. Früher ging das alles noch ein Stück langsamer und heutzutage geht es so rasend schnell, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist manchmal.
Ja.
Aber ja, also wenn du es mit Herzblut machst, ist, glaube ich, alles kein Geschäft.
Ja, und wenn man den Reusenstein nicht kennt, ganz besonders, 100% schwäbisch, steht auch schon draußen vor der Tür. Also eines der ersten Lokale, wenn überhaupt sogar das erste Lokal hier in der Region, das so auf diese Regionalität 100% gesetzt hat, ne?
Sogar deutschlandweit.
Sogar deutschlandweit,
siehste. Also wir waren eigentlich das erste regional vermarktende Restaurant in Deutschland, das zu 100% mit regionalen Produkten arbeitet. Sowohl im Speisen- wie auch im Getränkebereich. Schon sehr, sehr lange, lange bevor es cool war, regional zu arbeiten. Der ein oder andere Kollege hat mich damals auch immer so ein bisschen so als Waldorfschüler unter den Köchen bezeichnet. Und damals war das noch nicht cool, da hast du viel Gegenwind gekriegt. Und ja, heutzutage ist es ja Gott sei Dank inzwischen selbstverständlich.
Ja.
Aber irgendeiner muss ja anfangen.
Ja, genau. Irgendwer muss natürlich vorneweg preschen. Da steckt natürlich auch sehr viel Heimat drin. Was bedeutet denn Heimat für dich?
Sehr viel, wobei es natürlich ganz viele tolle Regionen gibt und tolle Regionen mit wunderbarem Essen in ganz Deutschland, wunderbaren Weinen. Aber irgendwie musst du dich ja auf irgendwas festlegen, sag ich mal. Und ich war auch ein bisschen auf der Welt unterwegs, aber schwäbische Küche, das Schwabenland ist meine Heimat und da fühle ich mich wohl und dementsprechend war es nur schlüssig, dass ich dann auch das Konzept 100% Schwäbisch damals dann ins Leben gerufen habe. Ja.
Verstehen das auch alle Gäste, die hierher kommen oder sind sie plötzlich überrascht, wenn sie keinen anderen Wein als einen Schwäbischen hier auf der Karte finden?
Ja, also inzwischen wissen sie es. Es hat sich ja schon rumgesprochen, aber das ist natürlich ein Punkt gewesen, klar. Ja. Logisch, also der Württemberger Wein, der hat ja nicht immer den guten Ruf, den er jetzt hat.
Ja.
Und das war natürlich so ein Ding am Anfang. Es war nicht ganz so einfach, aber auch die werden besser.
Mhm.
Die vielen Winzerkollegen um mich herum werden auch besser und unterstützen mich dabei, die richtigen Getränke zum richtigen Essen zu servieren.
Ja, jetzt hier klassische schwäbische Küche im Reusenstein, natürlich auch schon sehr wild geprägt durchaus, weil du ja auch Jäger bist. Gehört das einfach auch zu diesem 100% regional, 100% schwäbisch dazu, dass du sagst, ja, wir setzen jetzt nicht nur auf Tiere, die irgendwo gezüchtet werden, sondern ich gehe auch im eigenen Jagdrevier auf die Pirsch und bringe dann im Idealfall auch was mit?
Ja, das ist im Endeffekt nicht, die Bildgeschichte hat nicht jetzt unbedingt was mit der Regionalität zu tun. Ist natürlich auch regional das Bild, das wir hier verarbeiten, aber das hat mehr was mit Herzblut zu tun. Es gibt eigentlich, ich mache viele Dinge, sehr viele Dinge, da würde der Podcast irgendwie 2,5 Stunden dauern. Aber Ja, im Grunde genommen kannst du es einfach zusammenfassen. Ich bin sehr gern am Herd und ich bin sehr gern im Wald und ich habe zwei große Leidenschaften, das Kochen und die Jagd. Und die zwei Dinge miteinander zu verbinden, macht mehr als Sinn.
Hat ja auch was mit Naturschutz und so weiter auch zu tun. So muss man es ja auch sehen, ne? Also wenn man da auf der Jagd ist, schützt man natürlich auch bestimmte Dinge. Klar, wird man immer jetzt wieder den Aufschrei hören, ja, warum muss jetzt hier ein Tier geschossen werden? Aber wenn die Population eben zu viel ist, man sieht es in einigen Städten Deutschlands, dann hat man plötzlich Wildschweinhorden, die die Gärten und Vorgärten durchwühlen und zerstören.
Ja, da gibt es natürlich ganz viele Argumente, die für die Jagd sprechen und es gibt mit Sicherheit auch Argumente, die dagegen sprechen. Wobei man, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, natürlich die Jagd sehr wichtig ist in Deutschland, weil wir ja keine, weil wir eine Kulturlandschaft sind und jetzt keine Urwälder oder Ähnliches mehr haben. Aber ja, das ist zu tief gegriffen. Für mich ist, wenn da ein Reh vorbeispringt oder ein Reh auf die Wiese tritt, dann ist es für mich ein Braten. Ja, und es gibt mit Sicherheit Jäger, die schauen dann aufs Gehirn und gucken, ah, ist das jetzt eine Trophäe oder ist das keine Trophäe? Wobei das tatsächlich wenige sind. Bei mir ist es der Braten.
Nee.
Also bei mir geht es eher so, wie viel Kilo hat's? Und ich sehe es dann schon in der Pfanne brutzeln und weiß, dass ich ein tolles Lebensmittel gewonnen habe.
Ja. Ja. Und du verwertest ja auch alles.
Ja.
Ja, ja. Also ja. Nose to Tail wird hier auch komplett gelebt.
Ja, wobei man sagen muss, Wild ist unser Steckenpferd hier im Reusenstein, gutes Fleisch im Allgemeinen, aber vor allem Wild. Es hat sich in den letzten, es hat 20 Jahre gedauert, war nicht so einfach, die Leute auch da auf die Reise mitzunehmen, weil früher war ja Wild immer nur so in den kalten Wintermonaten. Inzwischen ist es ganzjährig bei mir gleich gefragt, also ich verkaufe im August genauso viel Wild wie im November oder im Dezember. Und die kommen teilweise von weiter her, um einfach dann, weil sie wissen, dass es hier gutes Wild gibt. Wobei man sagen muss, aus meinem Revier, ich habe auch ein sehr großes Revier mit über 870 Hektar, da kommen nur so in guten Jahren vielleicht 4-5%, in normalen Jahren so 3% von allem Wild her, das wir hier im Restaurant verkaufen.
Mhm.
Der Rest kommt von vielen Jägern, die einzeln anliefern. Also wir sind eine sehr starke Kreisjägervereinigung mit 1000 Jägern, die Mitglieder sind und natürlich auch ein bisschen was vom Forst.
Ja, ist ja auch stellvertretender Kreis, wie heißt der, Jägermeister oder wie
auch immer.
Ich weiß gar nicht.
Wenn es gut läuft, auch Kreisjägermeister jetzt schon als nächstes. Ja, okay. Die Wahl ist jetzt in 2 Wochen. Und dann schauen wir mal, ob ich dann das Sprachrohr sein darf und diesen großartigen Verein dann leiten darf.
Ja, Sprachrohr und Aushängeschild bist du ja auf jeden Fall, auch im Fernsehen, da bist du ja auch regelmäßig beim SWR zu sehen, auch oftmals oder sogar meistens mit Wildthemen.
Ja, also natürlich, klar, bietet sich an. Also wenn es um Wild geht im SWR Fernsehen oder auch in der ARD jetzt im weiteren Sinne, auch in anderen dritten Kanälen, dann ist es eigentlich meistens Wild. Ich habe aber auch noch andere Dinge wie Einkochen oder was auch immer gemacht. Also
wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dann plötzlich dann TV-Koch geworden bist? War das reiner Zufall oder hast du da schon Bock drauf gehabt?
Zufall ist immer relativ. Ich habe eine Weile für den Johann Larfer gearbeitet. Damals hatte er, ich glaube, es war der erste Koch, der sein eigenes Fernsehstudio hatte. Und das hat mich damals schon interessiert. Da habe ich viel mit reingeguckt, habe auch viel lernen dürfen. Und als ich dann den Betrieb übernommen habe, war natürlich alles nicht so, wie es sein sollte. Bedingt durch die Krankheit meines Vaters war es ein bisschen schwierig hier. Und dann habe ich halt geguckt, wie ich irgendwie alles in die Waagschale werfen kann, was uns irgendwie weiterbringt. Auch marketingtechnisch für Werbung war kein Geld da, um es kurz zu sagen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da war die Fernsehgeschichte noch ganz neu. Da gab es noch keinen Melzer, da gab es noch keinen Zache. Das war, also ich mache das schon relativ lang. Da habe ich dann Konzepte geschrieben für verschiedene Fernsehformate, die mit Kochen zu tun haben und habe die dann an Sender verkauft. Und irgendwann hat einer gesagt, ja, das Konzept ist toll und wir haben da immer so kleine Videos dazu gedreht, weil wir uns damals so das nicht schützen lassen konnten, diese Rechte.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, dann nehmen wir den Typen mit der Glatze auch gleich mit dazu.
Und so kam's. Und jetzt ist es regelmäßig, ne? Ich glaube einmal die Woche oder wie ist das? Sieht man dich oder sogar öfter oder weniger? Ich weiß es gar nicht.
Ja, es ist sehr, sehr, es ist unterschiedlich.
Ja.
Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich tatsächlich habe und was ich sonst noch an der Backe habe. Während Corona war es viel. Da waren es, glaube ich, 50, 60 Sendungen oder so im Jahr.
Ja.
Und ansonsten, was fix ist, immer seit 20 Jahren ist der erste Mittwoch im Monat. Das ist immer meine Live-Sendung. Der Termin, der steht schon immer. Da können sich die Zuschauer drauf verlassen. Wird auch hoffentlich so bleiben, wenn sie keinen mit langen Haaren finden, der besser kocht. Aber Ja, das sind so und ansonsten viele andere Projekte. Da ruft dann jemand vom WDR an und will was Spezielles produzieren. Oder es gab auch in den letzten 20 Jahren viele Einzelformate, die über die ARD oder den SWR produziert wurden, wie zum Beispiel Böckler und Hur, Lecker hoch 3, Küchenklassiker und so weiter. Das sind alles Formate von mir, die wir teilweise auch selber produziert haben. Oder Koch Einitz
Ja.
als letztes großes Projekt, das wir gemacht haben. Das haben wir komplett selbst produziert und dann der SWR hat dann noch das Sendelogo drauf gemacht. Redakteure waren natürlich immer involviert, aber das sind immer wieder Projekte,
Die da
die da
entstehen.
entstehen, ja.
Ja. Und Publikum, das dich sieht, landet dann auch letzten Endes irgendwann meistens hier im Restaurant, um dann tatsächlich mal live zu gucken, ob es auch wirklich so schmeckt, wie es im Fernsehen aussieht.
Im Idealfall schon.
Ja.
Also das wäre natürlich toll.
Ja.
Das passiert
Ja.
selbstverständlich auch, klar. Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg. Und ja, das ist natürlich toll für mich, für mein Unternehmen, dass wir immer wieder im Gespräch sind und die Zuschauer auch dann zum Essen kommen im Idealfall oder zum Übernachten.
Immer wieder neu erfinden, das gilt natürlich im Fernsehen genauso, weil da will man ja auch nicht immer nochmal das sehen, was schon gemacht ist, aber das machst du auch hier mit dem Spätzle-Drive-In, dem Spätzle-Automat. Aber jetzt hast du ja für dieses Jahr auch nochmal ein zweites Restaurant geplant, das ganz einfach Wild heißt, weil es auch um Wild geht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, warum du sowas machst und wie das Konzept letzten Endes aussehen wird.
Also warum ich sowas mache, weiß außer mir keiner. Verstehen tun es auch die wenigsten, aber das ist bei eigentlich allen Sachen so, die ich irgendwann mal auf den Tisch lege. Ich bin jemand, der sehr umtriebig ist und der immer wieder neue Dinge machen muss. Ja? Und dieses Konzept Wild oder unser neues Restaurant Wild, das ist eigentlich Herzblut. Ja, also ich habe meine Kochschule ja unten unterm Restaurant, gibt es eine wunderschöne Gewölbeküche, da habe ich die Kochkurse gemacht, die letzten 20 Jahre sehr erfolgreich. Das hat nie aufgehört. Ich habe eigentlich immer gedacht, mit den ganzen Möbelhäusern und den ganzen Kollegen, die inzwischen auch Kochkurse anbieten, ja, das wird irgendwann weniger und dann kann ich vielleicht wieder mal was anderes machen. Aber es ist nie vorgekommen. Es hat nie aufgehört und ich musste jetzt, habe ich mir gedacht, bevor ich 50 werde, haue ich die Bremse rein und stecke das mit den Kochkursen und baue da unten um und mache ein kleines Restaurant rein mit 12 Sitzplätzen und koche dann alleine inmitten der Gäste. Die können mir dann eins zu eins über die Schulter schauen und da kann ich dann das Thema Wild promoten. Und auch vielleicht Leute, die sich bis jetzt nicht an Wild rangetraut haben, auch mitnehmen. Oder Leute, die wildbegeistert sind, eben von weiter her nach Böblingen ziehen, die dann auch im Idealfall dann im Hotel übernachten wollen.
Komplett wild heißt tatsächlich, es gibt nur das, was einem vor die Flinte kommt, also dir oder einem deiner Kolleginnen oder Kollegen.
Ja, also es wird das erste Restaurant sein, in dem 100% regional gekocht wird und keinerlei Fleisch von welchen domestizierten Tieren verwendet wird. Das ist das Alleinstellungsmerkmal vom Restaurant Wild. Wir öffnen im September. Da habe ich noch viel vor mir. Ich habe auch ganz viele Ideen. Vielleicht muss ich die eine oder andere Idee auch wieder verwerfen. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, das wird das Besondere an der Geschichte. Und es ist sehr spitz, das Konzept. Es gibt keine Alternativen. Also es gibt keine vegetarische oder vegane Alternative sowieso nicht. Es gibt tatsächlich nur Wild. Und dann liegt es eben an mir, das Wild so zuzubereiten, dass es jeder mag und dass es jeden begeistert, auch wenn er bisher sich, wie gesagt, nicht an Wild
Ja,
rangetraut
das
hat.
ist immer so, entweder man mag's oder man mag's nicht oder man hat irgendwie so ein bisschen Angst davor,
Ja,
ne?
du mal eine schlechte Erfahrung gemacht, irgendwie, keine Ahnung, in der Kantine so ein Gulasch von irgendeinem rauschigen Keiler oder so, und da hast du eben einen Geschmack im Kopf und den rauszubringen, das ist sehr, sehr schwierig. Wobei man sagen muss, also das Menü wird ja dann wechseln, das ist der Plan, viermal im Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Ja.
Und ich möchte halt schauen, dass man dass man wirklich jeden abholt. Ja, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, viele Schmorgerichte, schwere Soßen, was auch immer, sondern viele kleine Geschichten, die ich im Kopf habe, die ich dann hoffentlich nach und nach umgesetzt kriege, wie zum Beispiel, nur um einen Teil zu nennen, man geht in Steakhäuser auf der ganzen Welt und überall werden im Endeffekt Rindviecher dann zerlegt und in verschiedenen Cuts serviert. Das macht im Wildbereich noch keiner. Also man kann diese Cuts rein theoretisch auch aus einem Hirsch
Ja.
herstellen oder rausschneiden und dann dementsprechend auch zubereiten. Ja, und das ist eine von vielen Grundideen, die ich in dem Bereich habe. Ja.
Und wie hast du geplant, dass das Restaurant Wild dann auch geöffnet ist? Nur am Wochenende oder auch dann irgendwie ab Freitag oder ab Donnerstag?
Ja, wir fangen jetzt mal an mit 4 Tagen, machen jetzt mal Dienstag bis Freitag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann eher für Business-Gäste. Oder ich habe ja das Glück, dass ich in einer wirtschaftlich sehr starken Region meinen Betrieb habe. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag stark dann eben für die Geschäftsleute und dann Freitag für die Privaten. So starten wir mal. Samstags brennt hier die Bude von morgens bis abends sowieso im Restaurant am Spätzle Drive. Das ist eigentlich unser stärkster Tag. Wenn das unten gut läuft, dann kann man das natürlich noch ausweiten. Aber jetzt muss man erstmal klein anfangen.
Ja klar, das Konzept ist ja auch sehr stark dann auf dich zugeschnitten. Im Endeffekt Chef's Table, wenn man das so nimmt, offene Küche.
Ja.
Da kann dir jeder auf die Finger schauen und wartet natürlich. Und wartet natürlich dann auch, dass du da stehst. Das heißt natürlich, du kannst dann auch hier in der Küche doppelt stehen. Ne?
Ja, es geht. Es ist eine 3-4 Stunden Service, die dann tatsächlich stattfinden werden. Die Vorbereitungszeit, das machen wir dann hier oben in der Küche. Ja. Und
wird dann unten
finalisiert. Mit meinen ganzen Jungs zusammen und unten wird es dann finalisiert. Und natürlich auch viel Storytelling. Ich habe ja das Glück, dass ich ein relativ breites Spektrum habe zum Thema Bild, was ich dann eben den Gästen erzählen kann oder ja, viel Hintergrundwissen liefern kann.
Ja, also kann man schon mal sehr gespannt sein. Ist da auch so ein schießt du da auch so ein bisschen darauf, dass mit so einem Konzept vielleicht dann auch ein Stern hier nach Böblingen kommt? Oder ist das irgendwas, wo du sagst, das ist mir ganz, ganz egal. Du hast ja einen nachhaltigkeitsgrünen Stern, wie man hier bezeichnet von Michelin, hier fürs Reusenstein. Ist es dann ja auch so im Hinterkopf, wenn ich jetzt hier so ein spitzes Konzept entwickle, was es bisher noch nicht gibt, könnte vielleicht auch so ein Macron dann hierher kommen?
Das entscheide ja nicht ich.
Ja, das entscheidet klar.
Jemand anders. Aber grundsätzlich, also es ist jetzt erstmal nicht der Fokus. Der Fokus ist, ich habe echt Bock drauf. Ich fahre total drauf ab. Ich will das ums Verrecken umsetzen. Ja? Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss dazu sagen, beim Lava zum Beispiel hatten wir auch 2 Sterne. Also ich habe auch im Sternebereich schon gekocht, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und bis jetzt war immer so waren andere Dinge wichtig. Wie gesagt, als ich den Betrieb übernommen habe, war es nicht ganz so, wie es heute ist. Da war viel Investitionsstau. Das hat meine Schwester und mich viel Kraft gekostet in den letzten 20 Jahren. Ich hatte gar keine Zeit, um irgendwie nach Sternen oder sonstigem zu schielen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt mit 50 noch brauche. Ich will das jetzt einfach machen. Ich will probieren, wie weit ich in dem Bereich gehen kann. Man sieht an den Zahlen hier oben im Restaurant 42% von allem Fleisch, das wir verkaufen, ganzjährig.
Das gilt.
Und Fleisch ist unser Thema. Also es gibt nur ein vegetarisches Gericht, falls jetzt jemand dabei ist, der sich verläuft bei der Oma ihrem Geburtstag oder so. Aber wir haben jetzt eigentlich keine Vegetarier, die gezielt zu uns kommen, sondern Gäste, die gutes Fleisch mögen. Und also schauen wir mal, wo es hingeht,
die Reise. Wie verteilt sich das hier ungefähr so zu Wild und normalem Fleisch?
Ja, 42%
sind Wild. Rein Wild.
Ganzjährig.
Okay.
Rein Wild. Also Wild ist unser meistverkauftes Gericht, was früher in so einem normalen, gut bürgerlichen Restaurant wie meinem der Rostbraten war, ist bei mir jetzt inzwischen das Wild oder die Wildvariation.
Ja.
Und also das, man sieht, es funktioniert. Auch die allgemeinen Zahlen aus ganz Deutschland zeigen, dass der Wild Genuss bei den Gästen immer größer wird, dass immer mehr Gäste auch Wild abfahren, weil sie einfach sagen, das ist ein anständigeres Fleisch und
Ja, schon spannend auch. Wie gesagt, Leidenschaft, das nimmt man dir auch ab für das Thema Wilden, dass du sagst, ich habe jetzt einfach Bock drauf und will das jetzt auch tun. Hab ja gesagt, grüner Stern, Nachhaltigkeitsauszeichnung habt ihr gekriegt. Hast du damit gerechnet oder? Weil als es eingeführt worden ist, du hast ja schon immer regional gearbeitet, nachhaltig und so weiter, aber hast du damit gerechnet, dass sowas kommt oder war es auch total überraschend und macht dann einen stolz, weil man ja schon von Anfang an eigentlich so gearbeitet hat?
Ich habe da überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir das schon ewig machen und weil das bei uns normal war. Und ich habe viele Freunde, die auch Sterne haben und auch einen grünen Stern schon bekommen haben, verdient natürlich. Und für mich war das jetzt überhaupt kein Thema. Klar hat man sich gewundert, warum hat jetzt jemand, der das erst seit 2-3 Jahren macht, einen Nachhaltigkeitsstern und ich arbeite hier seit 20 Jahren mit dem Thema und habe noch keinen. Aber im Endeffekt, ja, also ich bin froh, dass wir ihn bekommen haben. Das ist nicht nur eine tolle Auszeichnung für mich, das ist auch eine tolle Auszeichnung für unsere Mitarbeiter und vor allem für unsere ganzen Lieferanten. Man muss dazu sagen, ich habe ja nicht, keine Ahnung, hier kommt jetzt nicht irgendein großer, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber nicht irgendein großer Gastrolieferant mit einem riesen LKW und liefert Spülmittel, Klopapier, Pommes und Rinderrücken ab auf einen Schlag, sondern wir haben 150 Familien, die hier jede Woche anliefern. Mit den ganzen Winzern, wir kommunizieren ja auch mit jedem Winzer einzeln und auch die ganzen Gemüsebauern und so weiter, Fleischlieferanten. Das ist schon ein riesiger Aufwand, wenn du überlegst, dass du 150 Leute kontaktieren musst, um mal dein Grundrauschen so ein bisschen im Betrieb zu haben, was Ware angeht. für die ist die Auszeichnung auch da. Also das sind ohne die tollen Produkte, ohne die gute Zusammenarbeit über 20 Jahre jetzt inzwischen, hätte es nicht funktioniert.
Ja.
Und, hätte ich den grünen Stern wahrscheinlich auch dann nie bekommen.
Ja. Ja, ist das dann so ein besonderes Erlebnis in deiner Karriere gewesen oder gibt es da auch eins, wo du sagst, das war tausendmal emotionaler, geiler, das Erlebnis, seit du jetzt hier selbstständig unterwegs bist?
Das war definitiv ein Highlight, aber ich hatte unglaublich viele großartige Momente. Ich habe auch viel einstecken müssen. Ich habe auch viele Tiefschläge bekommen. Aber das war toll. Aber du hast immer wieder so Punkte, wo du sagst, jetzt zum Beispiel Thema Spätzle Drive-In.
Ja.
Wir haben in unserem Restaurant Spätzle Drive-In. Der ist während Corona entstanden, weil uns ist einfach das Geld ausgegangen.
Richtig,
ja, wir haben die Mitarbeiter 100% weiterbezahlt. Und irgendwann waren die Rücklagen weg und dann ist der Punkt da, wo meine Schwester und ich zusammensitzen mussten und dann konnten die Mitarbeiter nicht mehr halten. Da habe ich gesagt, ja, aber entlassen tun wir keinen, ich lasse mir was einfallen. Dann habe ich 3 Schnellschüsse gemacht, das ist so mein Ding. Also ich habe mir dann 3 Sachen überlegt, Spätzle Taxi zum Beispiel und so weiter. Und der Spätzle Drive, der hat dann sofort eingeschlagen, der ist dann auch viral gegangen in ganz Deutschland und das war dann auf einmal gesetzt. Und da haben dann am Ende alle 43 Mitarbeiter am Spätzle Drive-In gearbeitet, ja, auch die aus dem Hotel. Und das war Wahnsinn. Also, das war jetzt nicht nur so bla, bla, blub, sondern das war ein irres Erlebnis. Wenn du siehst, in so einer schlimmen Situation, wo es so vielen Kollegen so schlecht geht und uns auch schlecht ging, dass du damit so eine kleine Idee und die Leute sind ja durchgedreht. Also sind die Nachbarn auf dem Balkon gestanden und haben applaudiert und hier waren Schlangen ums Haus. Also ist der Verkehr zusammengebrochen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, und dann jeder, der gefilmt hat und das dann wurde immer schlimmer, immer virale, virale, virale. Und irgendwann hast du gedacht, wow, also wo bin ich hier gelandet? Ja, also da hatten wir dann irgendwie 700 Autos am ersten Wochenende.
Ja, verrückt.
Im Drive-In. Das war schon eine tolle Zeit. Und so haben wir immer wieder, wenn du was Neues machst und wenn du dann siehst, es ist erfolgreich, dann ist es immer wieder so ein toller Moment. Und ich hoffe, dass es mit dem Restaurant Wild auch genauso sein wird.
Ja, und den Spätzle Drive-In, den gibt's ja immer noch. Ne? Also
ja.
Man kann fleißig immer noch durchfahren und Spätzle in unterschiedlicher Art und Weise, glaube ich, ne, bestellen.
Ja, genau. Der fährst mit dem Auto hin, dann kommt ein Mitarbeiter raus, nimmt dann deine Bestellung auf und bringt dir dann deine Tüte ans Auto. Und nebendran steht der erste Spätzle-Testautomat, also unser Spätzomat. Den habe ich dann mit einem Automatenhersteller von der Schwäbischen Alb, mit einem guten Freund habe ich dann den entwickelt. Einfach mal als Testgerät haben wir den jetzt an den Automat gestellt, 1 Jahr. Das haben wir mal nachkalkuliert und geschaut und gemacht und getan. Und ja, jetzt sind wir so weit, dass der Spätzomat dann in Serie geht. Also hier bei uns in der Region, das ist nichts, ja, was ich überregional machen kann, aber der Spätzomat geht jetzt in Serie. Das ist jetzt der nächste Schritt, der Zwischenschritt, bevor dann im September das neue Restaurant öffnet.
Ja, also man merkt, du hast immer viele Ideen im Kopf und bist ein Tausendsasser, wie ich ja einfach auch gesagt habe, auf vielen Hochzeiten unterwegs. Wie kriegst du denn das auch alles und dann auch noch Familie und dann Hut? Ist das immer ganz leicht? Oder sorgt das auch vielleicht mal für Spannungen?
Ja, also ganz leicht ist es nicht. Und wenn die Familie nicht hinter einem steht, dann funktioniert das nicht. Ich habe eine wahnsinnig tolle Frau, die mich da unterstützt, meine Kinder natürlich. Natürlich geht die Zeit ein bisschen von der Familie weg. Aber man muss auch sagen, ich hatte früher sonntags nicht frei. Jetzt habe ich sonntags frei. Sonntags ist der Familientag, wo wir gemeinsam Dinge unternehmen und wo wir Zeit füreinander haben. Und natürlich geht es nicht, wenn du keinen Rückhalt hast aus der Familie, aber ich mache alles, was ich mache, mit Herzblut. Und meine Familie merkt es auch, meine Frau merkt es, meine Kinder, die spüren das und die wissen, okay, der Papa ist umtriebig, der braucht es. Und ich mache es ja auch im Endeffekt dann nicht nur für mich oder für unseren Betrieb, sondern natürlich auch für meine Frau und Kinder.
Ja, ist da auch schon irgendwie in Sicht, dass dann der Nachfolger schon parat steht oder ist das noch dahin? Ich weiß gar nicht, wie alt deine Kinder sind.
Ja, meine Tochter ist jetzt volljährig.
Ah ja,
genau. Ja, also da habe ich von Kollegen gelernt, dass ich mir solche, das wäre vielleicht ein Wunsch,
ja.
aber da darfst du dich nicht irgendwie so drauf versteifen. Ich habe Kollegen, die haben wahnsinnig gut ausgebildete Kinder in der Gastronomie und die dann doch sagen, ich möchte das nicht. Das kommt, wie es kommt.
Mhm.
Das ist meine Aufgabe, mein Traum, mein Ding. Und ich habe das von meinem Vater und der von seinem Vater übernommen, aber da jetzt jemand rein. Die Zeiten sind vorbei. Bei mir gab es keine Option B, C, was auch immer. Das gibt's heutzutage, haben die viele Optionen, die Kinder, und das ist auch gut so. Und wenn jemand einsteigen möchte, meine Tochter, also meine Schwester, ihre Tochter, die hat jetzt die Ausbildung zum Beispiel gemacht, Als Hotelfachfrau, wenn die einsteigen möchte oder auch andere von unseren Kindern, dann sehr gern. Aber wenn nicht, dann passt es für mich auch. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun. Genauso glücklich wie ich jeden Tag, wenn ich meinen Job machen darf.
Das ist eine gesunde Einstellung, würde ich auch sagen. Weil es ist oftmals ja so, wenn man dazu sehr irgendwie schon Druck ausübt, dann geht es oftmals ja in eine andere Richtung. Und ja, wenn man da Interesse hegt, dann stehen ja alle Wege auch offen. Ne?
Genau.
Wo siehst du denn jetzt, klar, September, das ist jetzt mal das nächste Ziel, aber wenn du so ein paar Jahre weiter denkst, 10 Jahre weiter denkst, ne, du wirst jetzt 50, dann bist du 60, wann ist es denn dann, oder wo steht dann alles, was du jetzt hier hast, Reusenstein, das Wild?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich die beantworten könnte, dann müsste ich wahrscheinlich nicht am Herd stehen mehr, aber ja, man weiß nicht, wo es hingeht. Es ändert sich alles so schnell, so rasant um einen rum. Viele Dinge, die jeden Tag passieren, Ereignisse, die uns alle beschäftigen. Ich mache mir da gar keine Gedanken.
Ein Wunsch?
Der Wunsch wäre, dass natürlich vielleicht mal die Kinder oder jemand anders, auch jemand von meinen leitenden Mitarbeitern, vielleicht irgendwann das Restaurant hier oben weiterführt, erfolgreich weiterführt. Das ist ja eine ganz andere Form, in der das jetzt übergeben wird, wie es damals jetzt bei mir war. Das wäre natürlich ein Wunsch. Wenn ich dann unten in meiner kleinen Wildküche noch vor mich hinbrutzeln kann, so ein bisschen, und hier oben, ich möchte hier oben nicht reinfuschen. Wenn tatsächlich jemand kommt, der das übernehmen möchte, dann will ich, dass er das auch eigenverantwortlich dann machen kann. Ich halte das für einen großen Fehler, wenn man sich da noch einmischt und immer der Alte irgendwie um die Ecke kommt und sagt, oh, das hätte ich oder das oder wie auch immer. Wenn sie dafür verantwortlich sind, sollen sie das auch machen. Und ich kann dann da unten meinen Stiefel kochen und die restliche Zeit kann ich dann mit 60 oder über 60 dann vielleicht mehr Zeit dann noch im Wald verbringen. Das wäre so ein großer Wunsch von mir.
Der Wald ist ja so schon auch ein bisschen Ausgleich zum stressigen Job in der Küche. Ne? Klar, ihr seid jetzt gut organisiert und du hast ein Team, aber nichtsdestotrotz ist ja doch schon auch entsprechend Stress angesagt, wenn da so ein Service läuft. Der Wald dient dann für dich auch immer noch mal ein bisschen zum Runterkommen, weil man sitzt ja nicht die ganze Zeit irgendwie mit Gewehr im Anschlag da. Ne?
Ja, ist ja viel Geschäft dabei. Also montags zum Beispiel ist mein Waldtag. Ja. Montags bin ich eigentlich von morgens bis abends im Wald am Arbeiten und schaue, dass ich mein Revier pflege und alles so gestalte, wie sich das gehört. Ja, also die... Natürlich wäre das ein Wunsch, aber schauen wir mal. Also manche Leute fragen mich immer, wie machst du das eigentlich? Ich meine, das ist ja nicht, also, oder jetzt diese Kreisjägermeisternummer. Ja, warum? Du hast ja genug Geschäft. Also, du hast erstmal ein längerer Tag wie die meisten anderen. Und warum machst du das überhaupt? Ich glaube, das ist wichtig, dass du deinem Herzen folgst. Und wenn du merkst, du machst es gerne und du machst es sehr gern, dann ist es auch kein Problem. Dann ist es auch keine Arbeit. Also, ich war eigentlich noch nie arbeiten. Ich bin jeden Tag gerne in meinem Geschäft und ich bin auch jeden Tag gerne in meinem Wald. Und ich habe keine anderen Interessen. Also ich interessiere mich nicht für Fußball oder was auch immer. Es gibt ja viele Leute, die ihre Freizeit streuen. Die haben viel, viel mehr Freizeit und streuen die dann in alle möglichen Richtungen und sind dann immer gestresst. Das kommt bei mir eigentlich nie vor. Ich habe meine zwei Punkte, Wald und Küche, und dann der Rest ist Freizeit.
Und das macht dich ja auch scheinbar glücklich, so wenn man dich erlebt. Und das freut mich. Herzlichen Dank, lieber Timo, für diesen Einblick zwischen Küche und Wald. Und wir können gespannt sein, was ja das Konzept im September Wild hier in Böblingen dann auch die mit den Gästen ja macht und letzten Endes vielleicht den ein oder anderen auch mal zum Wild bringt.
Dankeschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.